Ja, Vater, wir können nicht genug Danke sagen für das, was du getan hast und für das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Aber Herr, du hast dieses Lied gehört. Herr, und du hast unsere Herzen gesehen, als wir es gesungen haben. Herr, und du bist unser Gott, das wissen wir. Und wir sind so dankbar, dass wir so einen wunderbaren Gott haben, der uns total segnet. Und lieber Heiliger Geist, in dieser Stunde jetzt, du wirst zu uns reden, weil du hier bist. Danke, Amen. Danke, liebes Lobpreisteam, für euren Dienst. Ihr habt uns schon gesegnet. Und wenn wir jetzt Wort Gottes lesen, werden wir auch gesegnet werden. Die Überschrift heute, ihr habt es schon gehört, lautet: Wie werde ich glücklich? Jetzt erwartet bitte keine Pauschalantwort, denn die habe ich nicht, die weiß ich nicht. Aber ich habe in der Schrift einiges, also in der Bibel einiges herausgefunden. Und ich denke mal, jeder will glücklich sein, oder? Gibt es jemanden, der das nicht will? Nee, ich glaube nicht. Sowas, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber die Frage ist natürlich auch, was ist Glück überhaupt? Fragen wir die Bibel. Und im Alten Testament, da habe ich herausgefunden, nach der Elberfelder Übersetzung, da steht 49 Mal das Wort glücklich im Alten Testament. Und im Neuen Testament steht auch 49 Mal das Wort glücklich. Das ist komisch. Aber es hängt immer ab von der Übersetzung. Also ich will da jetzt nicht irgendwas dran festmachen. Aber was meint oder was sagt das Alte Testament aus, wenn da das Wort glücklich steht? Hebräisch heißt das Escher oder so ähnlich ausgesprochen. Und das bezeichnet eigentlich Umstände oder auch Begebenheiten, die zu einem Wohlergehen des Menschen führen. Ich denke, da können wir gut mit. Und dieses Wort wird aber nicht unbedingt auf Gott bezogen, dieses Escher. Und es unterscheidet sich auch vom Segen Gottes. Dieses Wort setzt ein Handeln des Menschen voraus, des Gläubigen. Und das hat zu tun, nach dem Kontext der Bibel, mit dem Befolgen des Gesetzes. Das ist die Voraussetzung. Um einen Zustand des Glücks zu erlangen, nach dem Alten Testament, hat das zu tun mit dem Befolgen des Gesetzes. Anders das Wort glücklich im Neuen Testament, im Neuen Bund. Was steht denn da? Da steht das griechische Wort Makarios, was auch oft übersetzt wird mit glückselig. Und es zeigt den Zustand des Gläubigen, der an Christus glaubt. Durch die Erlösung von Christus sind sie mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, die Gläubigen. Und dadurch tragen sie in sich eine geistliche Kraft, die ihnen hilft, glücklich zu werden. Aber da kommen wir noch genauer drauf. Soweit diese prinzipiellen Definitionen von glücklich sein im Alten und im Neuen Testament. Auch wenn wir jetzt in der Zeit des neuen Bundes leben, sind wir nicht gleich immer glücklich, oder? Also ich habe da manchmal meine Herausforderungen. Aber es gibt für uns, die wir jetzt leben, eine Voraussetzung, wie man glücklich werden kann. Die Umstände des Lebens sind manchmal, ich möchte sagen, heftig. Manchmal auch sehr heftig. So heftig manchmal, dass wir unseren Blick auf die Kraft des Wortes Gottes verlieren. Dieser Blick ist verdunkelt durch die Umstände. Und dann müssen wir uns entscheiden, was dominiert mein Denken? Sind es die Umstände meines Lebens? Oder sind es die Aussagen des Wortes Gottes? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gut, mein erster Punkt, ein Blick in den alten Bund. Interessant sind die Erkenntnisse, die König Salomo über Glück oder Glücklichsein schon hatte. Und da wollen wir uns mal einige seiner Aussagen ansehen. Sprüche 3 von Vers 13 beginnen wir mal. Glücklich zu preisen ist, wer Weisheit gefunden und Einsicht erlangt hat. Denn was man durch sie gewinnt, ist besser als Silber. Sie ist mehr wert als Gold. Kostbarer ist sie als Korallen. Und dein ganzer wertvoller Besitz hält keinem Vergleich mit ihr stand. In ihrer rechten Hand hält sie langes Leben für dich bereit und in ihrer linken Reichtum und Ehre. In diesen Versen werden unsere Blicke darauf gelenkt, wie ein Mensch glücklich werden kann. Und das Fundament für Glück wird hier in diesem Textzusammenhang mit Weisheit und Einsicht zusammengebracht. Das ist interessant. Wer möchte glücklich sein? Was sagt der Text? Der suche Weisheit und Einsicht. Dann erklärt Salomo, wie wertvoll ihm Weisheit und Einsicht sind. Was sagt er? Besser als jeder Reichtum der Welt. Besser als Gold, Silber, Edelsteine. Weisheit und Einsicht sind besser. Er geht sogar so weit, dass er keinen irdischen Vergleich für Weisheit findet. Das ist schon beeindruckend. Dann verwendet er Bilder, die die Wichtigkeit von Weisheit ausdrücken. Und schaut sie euch an, Vers 16. In ihrer rechten Hand hält Weisheit langes Leben. Gibt es jemanden, der lang leben möchte, lange leben möchte? Halleluja, es sind doch einige da. Also, was steht hier? In der rechten Hand hält die Weisheit langes Leben für dich bereit. Und in ihrer linken Reichtum und Ehre. Ist schon eigenartig, ne? Was Salomo hier zusammengebracht hat. Und wir dürfen aber nicht vergessen, dass Weisheit, wie sie hier gezeigt wird, eine Folge von aktivem Handeln des Gläubigen voraussetzt. Also das fällt einem nicht so gleich in den Schoß. Und dieser Gläubige, der verlässt sich ganz bewusst auf den Herrn. Und dieser Gläubige versucht, die Gebote Gottes zu halten. Das ist der Schlüssel für glücklich sein im alten Bund. Es fordert dich heraus. Und nun wollen wir weitersehen. Und Salomo, er untermauert das nochmal im vierten Kapitel und sagt da im vierten Sprüche 4, Vers 3, als ich Schüler meines Vaters war und meine Mutter mich zärtlich liebte, als wäre ich ihr einziges Kind, Vers 4, da brachte er mir vieles bei und sagte zu mir, behalte meine Worte im Herzen, beobachte meine Gebote. Dann wirst du ein gutes Leben haben. Erwirb Weisheit, erwirb Einsicht, vergiss nie, was ich dir gesagt habe und wende dich nicht davon ab. Verlass die Weisheit nicht, dann wird sie dich behüten. Liebe sie, dann wird sie dich beschützen. Weisheit ist das Allerwichtigste. Deshalb erwirb Weisheit und mit allen Mitteln erwirb Verstand. Das war Sprüche 4, Verse 3 bis 7. Und hier sehen wir sehr deutlich, wie ein liebender Vater sich um seine Kinder sorgt. Und wie er ihnen zeigt, dass Weisheit erlangen so wichtig ist. Er sagte, es ist wichtig, die Gebote und die Weisungen zu beachten. Warum? Weil dann die Kinder ein erfülltes und glückliches Leben haben können. Und dann geht Salomo auf das Fundament der Weisheit ein. Als erstes zeigt er, was es bedeutet, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Der Gläubige wird herausgefordert, ganz bestimmte Verhaltensweisen zu verlassen. Und das sagt Salomo in den Sprüchen 8, Vers 13. Ehrfurcht vor dem Herrn heißt, das Unrecht hassen. Und da heißt es weiter, ich hasse Hochmut, ich hasse Stolz, ich hasse unrechtes Verhalten und Lügengeschwätz. Das sind die Eigenschaften, die unserem Herrn nicht gefallen. Und davon sollten wir uns trennen, die wir ein glückliches Leben haben wollen. Und dann kommt Salomo zum Fundament eines erfüllten und glücklichen Lebens. In den Sprüchen 9, Verse 10 und 11. Weisheit beginnt mit der Ehrfurcht vor dem Herrn. Den Heiligen zu erkennen, ist wahre Weisheit. Durch mich, die Weisheit, wirst du lange leben. Und es werden dir zusätzliche Lebensjahre geschenkt werden. Und das sind alles Aussagen aus dem alten Bund, die Salomo hier zusammengefasst hat. Gott wollte immer die Menschen segnen. Das war von Anfang der Schöpfung sein Ansinnen. Und darum hat er den Menschen auch geschaffen, nach seinem Bild. Hat ihm alles gegeben, hat ihn hineingestellt in diesen wunderbaren Garten Eden, wo der Mensch keinen Mangel hatte, wo kein Stress war, keine Krankheit, kein Tod. Da hat Gott den Menschen hingestellt. Und Gott wollte sie immer lieben und oder liebt sie immer und er will den Menschen immer ein erfülltes und schönes Leben schenken. Und aus den Weisheitsbüchern von Salomo, da haben wir gesehen, dass so ein erfülltes Leben mit der eigenen Gestaltung des Lebens zusammenhängt. Und die Gestaltung des Lebens liegt in der Hand des Menschen. Und das hat mit Weisheit zu tun. Und wir wollen jetzt sehen, was es mit der Weisheit für uns, die wir im sogenannten Neuen Bund leben, auf sich hat. Mein zweiter Punkt, was sagt uns das Neue Testament über Weisheit? Als erstes müssen wir unterscheiden, dass die Weisheit von Gott eine andere ist als die Weisheit der Welt. Warum sollten wir das unterscheiden? Weil sie unterschiedliche Ergebnisse hervorbringen. In den folgenden Bibelversen sehen wir, wie Gottes Weisheit der Weisheit in der Welt weit überlegen ist. Und doch ist unsere Botschaft, so steht es im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, Vers 6, und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit, schreibt Paulus hier. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, und jetzt hört gut zu, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Und ich glaube, diese Aussage ist aktueller denn je, wenn wir mal so an die Weltherrscher denken, an ihre vermutliche oder angebliche Weisheit, die sie haben. Was kommt letztendlich bei raus? Und hier, jetzt haben wir ein Wort von dem Paulus, der dieses Wort ist ein richtiger Kontrast zur göttlichen Weisheit. Und er sagt im 1. Korinther 3, Vers 19, denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. In der Schrift heißt es, Gott fängt diejenigen, die sich für weise halten, mit ihrer eigenen Klugheit. Bei dem, was in der Gesellschaft als weise bezeichnet wird, liegt der Fokus meistens auf Ehrgeiz, eigene Leistung. Schau doch mal, was ich gemacht habe, was ich geleistet habe. Stolz auf die Erfolge. Ja, das ist die Weisheit der Welt. Irgendwo ja auch verständlich, ne? Irgendwie lieben wir das ja auch. Aber wir wollen damit nicht uns in den Mittelpunkt stellen. Und ich möchte auch hiermit nicht sagen, dass es in unserer Welt, wo die meisten Menschen nicht an Gott glauben, es nicht auch Menschen gibt, die sehr weise Entscheidungen treffen und deren Leben durchaus erfüllt und schön ist. Das wollen wir nicht vergessen. Und ich glaube, das ist meine persönliche Ansicht, dass diese Menschen, die nicht an Gott glauben und trotzdem glücklich sind, dass diese Menschen, ohne dass es ihnen bewusst ist, göttliche Prinzipien in ihr Leben hineingenommen haben. Zum Beispiel Liebe oder Menschen Gutes tun, Menschen helfen. Wie oft haben wir es gesehen, wenn irgendwo eine Naturkatastrophe war, wie viele Spenden eingegangen sind. Ihr Lieben, das sind göttliche Eigenschaften, die sogar die Menschen, die Gott nicht kennen, im Herzen haben. Sie wollen helfen. Und wir, die wir Jesus Christus nachfolgen, wir haben in uns eine Kraftquelle, die niemals versiegt, die immer reichlich sprudelt, bei der es keinen Mangel gibt. Und das ist die Kraft des Heiligen Geistes, der immer bereit ist, uns zu helfen, damit wir immer die richtigen Entscheidungen treffen können. Ob wir sie immer treffen, ist eine andere Sache. Und Paulus hat das einmal so ganz treffend formuliert, 1. Korinther 1, 18. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Aber uns, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und diese Kraft geht nie zu Ende. Diese Kraftquelle endet nie. Für alle Zeiten steht sie uns zur Verfügung. Und das müssen wir uns sehr bewusst machen, auch dann, wenn du nicht gut drauf bist oder wenn du in Sünde gefallen bist, darfst du das mit deinem Gott wieder in Ordnung bringen. Und die Kraftquelle steht auch dann dir zur Verfügung. Sie versiegt niemals. Wir haben uns jetzt so ein bisschen mit Weisheit im neuen Bund beschäftigt. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob die Bibel uns auch einen Hinweis oder Hinweise gibt, wie wir durch das Anwenden von Weisheit auch glücklich werden können. Und das ist mein dritter Punkt. Weisheit, die zu einem glücklichen Leben führt. Oder sollte ich lieber sagen, führen kann? Ist egal. Triff du die Entscheidung für dich. In der Einleitung habe ich schon etwas über Glück oder Glücklichsein gesagt. Und jetzt möchte ich darüber einige Aussagen der Bibel noch einmal deutlicher zeigen. In den Sprüchen von Salomo, da finden wir oft den Zusammenhang von glücklich sein und dem Befolgen der Gebote Gottes. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den wir, wenn wir glücklich sein wollen, nicht aus den Augen verlieren dürfen, obwohl wir in der Zeit des neuen Bundes leben. Denn auch das Neue Testament fordert uns zum Gehorsam Gott gegenüber auf. Und dazu dieser Text, der hier angeschlagen ist, 1. Johannesbrief, Kapitel 5, von Vers 3. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich nämlich im Befolgen seiner Gebote. Und seine Gebote zu befolgen ist nicht schwer. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Diesen Sieg macht uns unser Glaube möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Also diese Aussage müssen wir uns mal so ein bisschen angucken. Dieser im Vers 4, da haben wir, denke ich mal, einen ganz wichtigen Punkt. Da steht, jeder, der aus Gott geboren ist, jeder heißt jeder, bist doch du gemeint, wenn du Jesus Christus als deinen Erlöser angenommen hast. Und was sagt dieser Text über uns aus? Siegt über die Welt. Also wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, und ihm dienen willst, auch wenn es nicht immer gelingt, wirst du Sieg haben über die Versuchungen in dieser Welt. Das heißt, wir dürfen siegen über negative Anfechtungen, auch wenn das ja manchmal eine echte Herausforderung ist. Tja, es ist manchmal nicht so ganz einfach, über die Umstände zu triumphieren. Gerade dann, wenn Tragödien in einer Familie sind oder Krankheiten, wo man keine gute Perspektive hat. Ja, wie siegen wir über negative Anfechtungen? Und im Vers 5, da haben wir eigentlich die Antwort. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt. Der was glaubt? Dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und was hat dieser Sohn getan für uns? All unsere Schuld hat er auf sich geladen. Und das hat ihn zu Tode gebracht. Und all unsere Krankheiten hat er getragen. Ein Mann der Schmerzen. für uns. Die Bibel ist ein sehr praktisches Buch und ich liebe die Bibel. Ein sehr praktisches Buch, wenn man diesem Wort vertraut. Ich möchte eigentlich weitergehen, ich habe es auch schon öfter gesagt, wenn man diesem Wort mehr vertraut als den Erfahrungen, die man selbst gemacht hat oder macht. Ich weiß, wovon ich rede. Das sind manchmal richtige Herausforderungen. Aber wir dürfen uns durch den Heiligen Geist, der ja in uns lebt, als wir gläubig geworden sind, wurde er uns geschenkt. Und wir dürfen uns durch diesen Geist führen lassen. Und jetzt schauen wir uns mal eine ganz praktische Anwendung an. Wie man über negative Dinge triumphieren kann. Und ihr Lieben, ich weiß, das ist eine Herausforderung. Aber trotzdem, ich denke, das ist ein ganz wichtiger Weg, den wir beschreiten müssen. 2. Korintherbrief, Kapitel 10, Verse 4 und 5. Paulus schreibt hier, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. So zerstören wir Gedankengebäude und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Ihr Lieben, das müssen wir uns mal ein bisschen genauer angucken. Was heißt das? Was ist die zentrale Aussage dieser beiden Verse? Ich denke, es geht in erster Linie um unsere Gedanken. Unsere Gedanken sind der zentrale Punkt, von dem unser Verhalten ausgeht. Eigentlich werden wir von unseren Gedanken gesteuert. Unsere Gedanken beeinflussen unser ganzes Wesen. Wovon bin ich erfüllt? Oder womit fülle ich mich? Mit den guten Gedanken Gottes? Oder mit den Gedanken, die uns die Nachrichten bringen? Ich will nicht sagen, dass man keine Nachrichten schauen soll. Aber wir dürfen uns von den negativen Dingen nicht so beeinflussen lassen, dass unsere ganzen Emotionen in diese negative Richtung gehen. Und darum ist es so wichtig, und Paulus hat es hier wirklich auf den Punkt gebracht, dass unsere Gedanken der zentrale Punkt für unsere Verhaltensweisen sind. Denn wir werden von diesen Gedanken gesteuert. Und es ist interessant, es ist unsere Aufgabe, es ist unser Verantwortungsbereich, was wir aufnehmen. Es ist nicht Gottes Bereich. Gott hat damit nichts zu tun, was du aufnimmst. Auch der Feind Gottes hat damit nichts zu tun, was du aufnimmst. Du entscheidest, was du aufnimmst. Und es ist so wichtig, die richtige Entscheidung zu treffen. Wir entscheiden, worüber wir nachdenken. Und in diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, wovon ist mein Herz erfüllt? Ist es die Sorge um meine Zukunft? Ist es die Sorge um meine Gesundheit? Ist es die Sorge um meine Kinder? Ist es die Sorge um meine Enkelkinder? Wovon ist mein Herz erfüllt? Und ich möchte so weit gehen und sagen, eigentlich ist es egal, wovon mein Herz erfüllt ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, negative Dinge zu neutralisieren. Und das geht nur, wenn ich auf den Herrn vertraue. Wenn ich ihm erlaube, mein Herz zu beeinflussen. Wenn ich ihm erlaube, meine Gedanken zu beeinflussen. Und ihr Lieben, wenn wir diese Bibelverse so anschauen, die wir gelesen haben, es ist unser Verantwortungsbereich, womit wir uns füllen. Und die Bibel ist so voller guter Ratschläge. Im Jakobusbrief lesen wir Jakobus 1, Vers 5. Wenn jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und der keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Wenn jemand an Weisheit mangelt, wir wissen die Quelle. Und wenn wir von dieser Quelle trinken, werden die negativen Dinge in unserem Leben kleiner werden. Ihr Lieben, das haben viele von euch erfahren, dass negative Dinge kleiner werden, wenn wir uns der richtigen Quelle zuwenden. Ja, wir haben viel von Weisheit gesprochen. Was ist Weisheit? Eigentlich die Fähigkeit, das Leben zu meistern und darüber hinaus auch anderen einen Rat zu geben. In dieser Predigt lautete die Überschrift: Wie werde ich glücklich? Ich glaube, wenn wir Gott in unsere Lebensplanung einbeziehen, ist es leichter, ein erfülltes Leben zu führen, auch wenn wir manchmal geduldig sein müssen, ehe wir unsere Antwort haben. Aber der Heilige Geist lebt ja in uns. Und er ist die perfekte Weisheit Gottes. Versuchen wir, auf ihn zu hören. Er ist nicht immer sehr laut. Meistens ist er sogar sehr leise, sodass wir hinhören müssen. Herr, was willst du mir sagen? Und dann vielleicht auch mal warten, bis irgendwie ein Eindruck kommt, wo du glaubst, der Herr hilft mir jetzt. Weisheit. Die Fähigkeit, das Leben zu meistern und anderen auch Rat zu geben. Wie werde ich glücklich, wenn der Heilige Geist in mir lebt und ich ihm Raum gebe? Hören wir auf ihn. Und zum Schluss dieser Predigt möchte ich eine Aussage von Jesus weitergeben. Johannes 10, Vers 10, im zweiten Teil, da sagt Jesus: Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu geben. Und zwar Leben in ganzer Fülle. Auch ein glückliches Leben, kann man das so sagen. Jesus ist gekommen, um uns ein glückliches Leben zu geben. Jetzt bin ich eigentlich am Schluss meiner Predigt. Ich möchte eine Frage stellen. Gibt es jemand hier, der in diesem Punkt, wie werde ich glücklich, einen Schritt nach vorn gehen möchte? Gibt es jemand? Oh ja, das sind eine ganze Menge. Kommt nach vorn. Kommt nach vorn, wir beten zusammen. Habt den Mut, kommt nach vorn. Und auch die ihr euch nicht gemeldet habt, kommt nach vorn. Wie werde ich glücklich? Eine echte Herausforderung, ne? Und ich möchte meinen Bruder Alain bitten, mit nach vorn zu kommen und auch zu beten. Und da ich jetzt schon einiges gesagt habe, möchte ich ihm den Vorsprung.
Halleluja. Also ich möchte euch beruhigen, dass das Livestream ist gerade das hier angezeigt. Also komm ruhig, nimm, da ist genug Platz. Und ich habe, während er gesprochen hat, habe ich einen Gedanke gehabt. Lass uns mal die Augen schließen, einen Augenblick. Schließ dein Auge und ich glaube, du brauchst gar nicht lange suchen. Genau das, was momentan in deinem Leben schwierig ist, was eine Last ist für dich. Du muss, glaube ich, gar nicht mal weit suchen. Manche Leute haben sogar eine Liste. Ich kenne das auch. Und Gott sagt, er möchte da rein. Aber du musst es zulassen. Ich benutze bewusst dieses Modal, du musst es zulassen. Er braucht ein Erlaubnis. Das, was schwierig ist, diese Liste, die du hast, da möchte Gott hinein. Und dann wirst du sehen. Wisst ihr, als Jesus auf der Erde war, die Leute haben nicht verstanden, was macht er mit Fischer? Das sind doch einfache Menschen. Aber diese Botschaft haben sie verstanden, was Torheit ist für die Welt. Und da möchte ich hin. Vater, ich möchte dir sagen, wir jeden Sonntag wiederholen wir, du hast heute die Chance, dich mit Gott zu versöhnen. Und es gibt eine Stelle, wo Paulus schreibt, in 2. Korinther 5, glaube ich, ist das, wo er schreibt, als Botschafter Christi flehen wir euch an. Versöhnt euch mit Gott. Und das möchte ich dir heute neu sagen. Es ist wichtig, weil da fängt es an. Es fängt damit an, dass du sagst, Jesus, ich nehme dich als mein Retter und Erlöser an. Da fängt es an. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass wir Kirche bauen wollen und ehrlich sein wollen. Wir wollen keine Maske haben, wir wollen keine Fassade haben, sondern wir wollen ehrlich sein und mit dem zu dir zu kommen, was uns belastet, und dir das abzugeben, gemeinsam abzugeben. Du siehst die Menschen, die hier vorne sind. Vater, ich bete auch für mich selber, ich bete für mehr Weisheit, Herr. Und ich habe gehört heute wieder, dass das damit anfängt, die Furcht des Herrn, da fängt es an, Herr. Und dein Wort, ich danke dir dafür. Danke dir, dass es ein Geheimnis gibt. Und ich bete, dass wenn wir dein Wort lesen, Heiliger Geist, öffne unsere Augen, Herr. Und da, wo es schwierig ist, diese Liste, die wir in unseren Köpfen hatten, Vater, wir laden dich ein, kommt. Kommt genau in diesem Punkt, wo wir sogar vergessen haben, dich einzuladen, weil das jeden Tag wieder, immer wieder kommt. Wir haben vergessen, dich da reinzuholen. Wir laden dich ein, Herr. Komm da rein, bring Ordnung hinein. Hilf uns, dass wir Mut haben, Schritte zu gehen, die weise sind, Herr. Ich bete in Jesus' Namen. Vater, ich sehne mich nach mehr von dir, Herr, dass wir gemeinsam als Kirche nach vorne gehen. Und danke für das Thema heute, und danke für, dass du hier bist und dass du wirken möchtest, Herr. In Jesus' Namen.
Danke, Vater, du bist so gut. Herr, und die Menschen, die jetzt hier vorn stehen, Herr, die wollen dich ganz neu erleben. Wir wollen dich ganz neu erleben. Und danke, dass das möglich ist. Dass das sogar dein Wille ist, Herr. Danke, danke, Herr. Du bist ein wunderbarer Gott. Und versiegle dein Wort in unseren Herzen. Herr, dass es da drin bleibt und unser Leben prägt. Denn wir alle wollen glücklich werden. Aber wir wissen, du bist die Quelle des Glücks. Halleluja. Amen. 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 Und ihr Lieben, noch etwas zum Schluss. Das Gebetsteam ist nachher in dem Kämmerlein. Wenn du noch irgendwie Gesprächsbedarf hast, geh zu unseren Geschwistern. Sie werden mit dir beten.